The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche, denn heute ist Montag und zwar Montag, der 6. Oktober.
Erinnern wir uns, wie viel Kraft ein positiver Geist freisetzen kann und wie viel Energie verschwendet und vergeudet wird durch Pessimismus und Larmoyanz. Dafür haben wir keine Zeit, meine Damen und Herren.
Merz spricht prägnanter als Olaf Scholz, präziser, klarer, pointierter. Das war am Tag der Deutschen Einheit zu hören und gestern Abend auch bei Karin Mioska, wo der Kanzler als einziger Gast Rede und Antwort stand.
Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
Scholz wollte sich oft verstecken, Merz will führen, das spürt man. Doch auch nach 153 Tagen im Amt bleibt der Abstand zwischen Anspruch und seinem Ansehen riesengroß. Laut Forsa sind nur 26% der Deutschen mit ihm zufrieden, 70% nicht. Also, wo hakt es? An den Themen kann es eigentlich nicht liegen, denn die sind populär. Eine restriktive Migrationspolitik wünscht sich die Mehrzahl der Deutschen. Eine härtere Linie gegenüber Russland, immer noch keine überwältigende, aber doch eine klare Mehrheit. Ein Sozialstaat, der das Faulsein zumindest mal nicht belohnt, auch das mehrheitsfähig. Alle Positionen, die er vertritt, sind zumindest mal keine Minderheitspositionen in Deutschland. Aber der Kanzler selbst findet keine Zustimmung in der Mehrheit der Bevölkerung. Und vielleicht liegt es ja gar nicht an der Sache, sondern an seinem Ton.
Naja, aber erlauben Sie mir, dass ich darüber spreche. Das ist wieder ein anderes Thema.
Wir haben uns mit der SPD vereinbart und das steht im Koalitionsvertrag. Wir sind nicht allein auf der Welt, wir entscheiden das nicht allein.
Das alles ist nicht bös gemeint, aber es wirkt arrogant. Merz spricht als Vorgesetzter, immer ganz in der Rolle. Hier spricht Ihre Bundesrepublik Deutschland. Als Kanzler des Faktischen berichtet er dann am liebsten von Zahlen.
Carsten Wildberger hat auf 40 Seiten aufgeschrieben, was wir zur Digitalisierung und Modernisierung unseres Staates brauchen. Carsten Wildberger hat das hier auf 40 Seiten genau aufgeschrieben.
Merz verstößt gegen wichtige Erkenntnisse des modernen Campaigning. Und da kommt es eben nicht drauf an, wie er die Dinge gemeint hat, sondern wie sie wirken. Wahrnehmung ist Wirklichkeit, lautet hierzu der Satz. Und die Art, wie Merz die Fragen der ARD-Moderatorin Karin Mioska beantwortet, die schwankt zwischen schnippisch und belehrend. Auf die Frage zum Beispiel, warum versprechen Sie immer Dinge, die Sie dann gar nicht halten, kommt das.
Ganz konkret in den nächsten Tagen und Wochen weitere Entscheidungen vor uns, die wir treffen werden. Wir haben am Mittwoch einen Koalitionsausschuss, wo es nochmal um wesentliche Teile geht.
Zweiter Punkt, it's the emotion stupid. Die meisten deutschen Politiker glauben, Wahlkämpfe werden mit sachlichen Argumenten und faktischen Versprechen gewonnen. Merz auch.
Jetzt gebe ich Ihnen eine ganz einfache Zahl.
Doch rein logisch gewinnt man die Herzen und das Vertrauen der Bürger nicht. Der Gehirnforscher Drew Weston aus den USA, er hat die Erkenntnisse seiner Forschung für die Politik fruchtbar gemacht. Er beriet Obama im Wahlkampf und er verfasste das Buch The Political Brain, das politische Gehirn. Und darin beschreibt er, dass das Volk erst anders fühlt, bevor es anders denkt. Friedrich Merz hat diese Erkenntnis jedenfalls für sich noch nicht angenommen. Er sagt zum Jahrhundertthema Rente gestern Abend:
Die große Reform muss kommen.
Und es klingt aus seinem Munde wie eine Drohung. Man spürt die Angst, seine Angst, den ersten Schritt dieses Weges zu gehen. Diesem Anfang einer Rentenreform wohnt kein Zauber, sondern ein Zaudern inne. Dritter Punkt, Message Control, die Botschaft eines Kanzlers muss glasklar sein. Was aber ist genau die Überschrift eigentlich über diesem Kapitel Kanzler Merz? Wir wissen es nicht, weil er es uns nicht sagt. Wahr ist ja, er sagt viel. Aber genauso war es, den vielen Noten fehlt der gemeinsame Rhythmus, der dann doch erst die Melodie ergibt. Er macht in der Innenpolitik 500 Durchsagen, deren Priorisierung man sich dann irgendwie selbst zusammenreimen muss. Alles ist dringlich, aber für neue Kommissionen bleibt immer Zeit.
Warum versprechen Sie Dinge, die Sie nicht einhalten können und dann nur Enttäuschung produzieren und die schlechte Laune, die Sie jetzt am Freitag beklagt haben?
Ich teile diese Analyse nicht so
uneingeschränkt, wie Sie sagen. Ja, ich hätte mir auch mehr erwartet in den ersten Wochen und Monaten. Aber wir haben einige Dinge bereits auf den Weg gebracht. Ich habe sie genannt.
Diese Unbestimmtheit ist der Tod eines jeden Politikers. Ach so, und dann bleibt noch die Frage, wie will er eigentlich die AfD schlagen?
Indem wir einfach unsere Hausaufgaben machen.
Fazit, so kann Merz seine Werte und die der Union wohl kaum verbessern. Er kommuniziert ins Leere, weil er auf die Köpfe der ohnehin schon Informierten zielt und nicht auf die Herzen der Verunsicherten. Irgendwie wünscht man sich einen Kanzler auch gütiger, gerade in dieser Situation. Friedrich Merz hat ja oft recht, aber muss er das uns allen immer auch zeigen? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Markus Brunnermeier ist Professor für Volkswirtschaft in Princeton und hat kürzlich vor dem Bundeskabinett referiert über Deutschland. Über ein Deutschland, das sich, sagt er, dringend verändern muss.
Deutschland, würde ich sagen, ist ein tolles Land und man kann was daraus machen. Man muss jetzt halt nur die Weichenstellung richtig legen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert das Allzeithoch des Bitcoin. Unsere Pionier-Chefreporterin Politik Carina Mössbauer meldet sich aus der Golfregion heute Morgen, wo sie mit dem Außenminister in Sachen Gaza-Diplomatie unterwegs ist. Und dann lernen wir etwas über den kämpferischen Stanley Kubrick-Film, der bis heute nachhallt. Wer jetzt diesen Film errät, der hat gewonnen. Der Herbst ist schon da, es ist windig und frisch in Deutschland. Nur, tja, der Herbst der Reform, auf den warten wir noch ein bisschen. Sozialstaatsreform angekündigt, bislang noch nicht geliefert. Entbürokratisierung, auch da dasselbe Spiel. Der Wirtschaftsboom, bislang ist da nichts. Wir stagnieren und die Politiker aus SPD und Union weisen auf diverse Kommissionen hin. Markus Brunnermeier ist Ökonomieprofessor und zwar in Princeton, USA. Er hat neulich, ganz vor wenigen Tagen, vor der deutschen Regierung gesprochen und zwar zur Kabinettsklausur von Schwarz-Rot. Das war eine vertrauliche Runde in der Villa Borsig und Markus Brunnermeier war der Mann, der die Wahrheit sprechen sollte. Nicht für die Schwarzen, nicht für die Roten, sondern einfach, wie steht's eigentlich um unser Land? Markus Brunnermeier ist gebürtiger Bayer, Sohn eines Zimmermanns und er hat die EZB, den IWF und die amerikanische Notenbank beraten. Also kurz und gut, der Mann hat das ökonomische Weltgeschehen im Blick. Er fordert, Deutschland soll resilienter werden. Was er damit genau meint, das erklärt er uns genau jetzt. Die Langversion meines Gesprächs mit ihm hören wir am Wochenende auf thepioneer.de. Aber einen Auszug gibt es jetzt. Einen schönen guten Morgen, Markus Brunnermeier.
Schönen guten Morgen, freut mich sehr, dabei zu sein.
Sie sind Sohn eines Zimmermanns und sind jetzt in einer Ivy League-Universität, der Professor in Princeton, nämlich weiter Weg, oder?
War ein weiter Weg, auch mit etlichen Umwegen.
Zweiter Bildungsweg?
Ja.
Was war der Treiber? Das Landshut nach Princeton, das ist ein weiter Weg, aber vom Zimmermannssohn zum Princeton-Professor ist ein mindestens genauso weiter Weg, nicht geografisch, aber geistig. Was war der Treiber?
Der Treiber war an sich die Neugier. Ich bin an sich eine sehr neugierige Person. Ich will an sich eigentlich alles verstehen und das war an sich die treibende Kraft, würde ich sagen. Und ich habe dann die Chancen, wenn sie sich ergeben haben, auch genutzt.
Und wenn Sie jetzt Makroökonomie betreiben, also auch Theoriegebäude entwerfen, entwickeln, darin leben und lehren, ist die Herkunft sozusagen, dass der väterliche Betrieb und dass Sie einmal jedenfalls Ausgaben und Einnahmen gegeneinander verrechnen, Bilanz, schlaflose Nächte und Ähnliches des Vaters, hilft das?
Ja, das hilft. Es hilft auch, irgendwie neue Wege zu gehen und auch die Realität im Blick zu behalten. Also man trifft ja nicht zu sehr ins Abstrakte ab. Das hilft an sich schon sehr. Es hat auch mich, mein Vater zum Beispiel hat mir gesagt, er geht durch meine Heimatstadt und sagt, ich habe das Haus gemacht. Dann hat er mich gefragt, was machst denn du? Ich habe mal geschrieben, Modelle und studiere dann die politischen Implikationen von irgendwelchen politischen Maßnahmen.
Gut, jetzt kann Ihre Familie stolz auf Sie sein, denn Sie haben dem Kabinett einmal nicht die Leviten gelesen, aber Orientierung gegeben darüber, wo dieses Land in dieser Zeit steht, richtig?
Das stimmt, ja.
Wo steht Deutschland?
Deutschland steht vor einem Scheidepunkt. Es ist an sich mehr oder weniger, Deutschland ist sehr stabilitätsorientiert, weil an sich die Stabilität war in einer Welt, in der die Weltordnung stabil war, stabilitätsorientiert war, war das gut, weil auch dann die Mittelständler sie durch Exportskalenerträge hochfahren könnten. Und das waren sich gut. Und zum Zweiten waren sich hin zum Status quo immer wieder, war das auch gut von der technologischen Seite her, weil Deutschland konnte die Technologie verfeinern, immer verbessern. Und jetzt sind wir an sich in einer Welt, wo zum einen die Weltordnung sich ändert, also sich radikal verändert, weg von der stabilitätsorientierten, regelbasierten Weltordnung hin zu einer bilateralen, weniger stabilen, disruptiven Weltordnung und auch die Technologie sich radikal ändert. Und dann passt es eben nicht mehr, dass Deutschland als stabilitätsorientiert auftritt und Deutschland musste dann sich mehr resilienzorientiert auftreten. Das heißt, wenn sich was Neues ergibt, muss man experimentieren, anpassen, flexibel reagieren und dementsprechend dann die neuen Möglichkeiten nutzen.
Das heißt, unser deutsches Geschäftsmodell ist unter Druck, weil wir nicht die Industrialisierung durch Verfeinerung duplizieren und fortschreiben können, perpetuieren können, sondern weil eine neue Zeit tatsächlich begonnen hat, sagen Sie.
Genau, das glaube ich ist der Fall. Und man muss dann eine neue Einstellung dazu finden. Die neue Einstellung heißt an sich, aufs Neue zugehen und auch zu experimentieren und Risiken einzugehen. Und anstelle, dass man sagt, man vermeidet all die Risiken und auch die Regulierung ist so eingestellt, dass man Risiken vermeidet, ist das neue Prinzip sollte an sich sein, dass man sagt, man geht Risiken ein, von denen man wieder zurückfedern kann, aber nicht solche Risiken, die irgendwie zu Abwärtsspiralen führen oder zu Kipppunkten führen. Diese Risiken will ich immer noch vermeiden, aber ich bin an sich risikobereiter und will auch neue Wege gehen. Und es muss auch in der Gesellschaft ankommen, dass die Gesellschaft sagt, wir wollen diese neue Wege gehen, neue Risiken gehen, um dementsprechend auch reagieren zu können. Ist auch alles schnelllebiger.
Nur ist die deutsche Wirtschaft, würde ich sagen, und ich kenne viele davon, die sagen, wir sind sehr wohl resilient, wir sind auch mutig, wir gehen in neue Märkte, wir sind alle nach China und nach Indien und nach Sri Lanka und in die Türkei gegangen. Wir innovieren auch. Wir haben nicht nur Verbrennerautos, wir bauen mittlerweile auch ganz gute Elektroautos, manche sagen besser als Tesla. Also ich sehe unsere Raketentechnologie in München zum Beispiel, bei ESA Aerospace und anderen Unternehmen, wir haben KI-Unternehmen, das Problem, sagen viele, ist die Politik, die möchte an vergangenes Zeitalter festhalten.
Ich würde nicht nur die Politik Schuld geben. Ich stimme zu, dass in der Wirtschaft viel Innovation auch stattfindet. Und das, glaube ich, diese Richtung, man sieht Beispiele. Man muss
aber nicht nur Verfeinerung. Sie kritisieren ja die Verfeinerung. Es ist nicht nur Verfeinerung in Deutschland.
Aber ich glaube, es wird nicht so hervorgestellt. Man muss an sich, das muss man fördern, in dem Sinne, dass man auch da Vorbilder daraus macht aus diesen Firmen, dass man auch in der Gesellschaft sieht, dass das das Beispiel ist, nach dem man sich orientiert. In der Politik ist es schwieriger, weil in der Politik wollen die Leute neu gewählt werden. Das heißt, in der Bevölkerung ist es noch nicht so angekommen, dass man an sich vom stabilitätsorientierten Ansatz weggehen muss, hin zu einem risikoreicheren Resilienzansatz.
Aber was heißt das ganz konkret? Zum Beispiel für unseren Sozialstaat, der größte Brocken, sowohl was den Reformbedarf als auch was unsere Ausgaben im Staat angeht, ist der Sozialstaat. Was heißt das, weggehen vom Status quo zu einem resilienteren Ansatz?
Das heißt zum Beispiel, dass man auch gewisse Sozialelemente ein bisschen zurückfahren muss, sodass sie auch langfristig tragfähig sind. Das heißt, einfach so weiterzumachen, ist an sich nicht der reale Weg, weil es auch eine Sackgasse führt. Man muss dementsprechend das langfristig aufstellen und dementsprechend auch anpassen, wie sich die neue Welt entwickelt. Ein ganz konkretes Beispiel. Es könnte sein, dass die künstliche Intelligenz zu riesigen Produktivitätssprüngen führt. Und dann können wir uns größere Sozialsysteme leisten. Aber es könnte auch sein, dass das nicht stattfinden wird. Und dann können wir uns weniger leisten. Und wir müssen dann flexibel darauf reagieren. Und wir sollten uns jetzt schon darauf einstellen, dass das schlechte Szenario auch kommen könnte. Und wir bereiten uns darauf schon vor.
Aber wie ist das bei der Rente? Ganz unabhängig von der Produktivität der Volkswirtschaft ist die Rente, weil sie konzipiert ist als eine abhängige von der Kinderzahl und die Kinder dann wiederum davon, dass sie auch in die Produktivität kommen. Und jetzt haben wir diese Kinder nicht. Kinder kriegen die Leute immer, sagt der Adenauer, das war offenbar falsch. Demografischer Schock steht uns bevor. Wie kann darauf eine resiliente Antwort aussehen?
Also ich glaube, es geht an sich nicht kein Weg daran vorbei, dass man das Renteneintrittsalter ein bisschen anhöht und auch, weil die Lebenserwartung sich erhöht. Also die Jahre, die man Rente bekommt, sollte an sich gleich bleiben. Und zum Zweiten müsste man an sich das Umlageverfahren, so jetzt die einzahlen, es wird sofort wieder umgelegt auf die jetzigen Rentner, durch ein Kapitaldeckungsverfahren zu kombinieren.
Also da müsste was an den Kapitalmarkt, von dem Geld, nicht einfach nur von der einen Hand in die nächste, an die Eltern.
Genau. Genau, und das könnte dann auch in risikoreicheren Bereichen gesetzt werden, um dementsprechend auch unser Venture Capital System aufzubauen und besser weiterzuentwickeln. Bisher ist das halt so, dass in Europa, es gibt viele Startups, aber keine Scale-Ups.
Sagen Sie mal den Unterschied, was ist ein Scale-Up?
Ein Startup ist, wenn ich eine neue Firma anfange. Und ein Scale-Up ist, es gibt ein Startup, die Firma ist erfolgreich, möchte aber jetzt eine große Firma werden und nicht nur klein bleiben, man so hoch skalieren will, um das dann groß zu machen. Also zum Beispiel Skype wurde in Europa erfunden, aber dann das hoch zu skalieren, wurde es dann von Microsoft oder eBay erst und dann Microsoft gekauft. Es werden viele von denen dann von amerikanischen Firmen gekauft, weil unser Kapitalmarkt nicht so entwickelt ist, sodass auch die Firmen in Europa bleiben können und dementsprechend dann hochskaliert, zu großen Firmen hochskaliert werden können.
Gut, da kann die Politik relativ wenig machen, oder? Der Kapitalmarkt, ja, ist ein europäisches Projekt, ja, sagen alle auch immer, muss gemacht werden. Herr Bodermeier, Sie haben 100% recht, sagen Friedrich Merz und sagen alle. Und trotzdem kriegt es ja keiner hin.
Nein, nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir setzen jetzt in der Rentenansparung, wird ein Teil im Kapitaldeckungsverfahren umgesetzt, dann wird angespart in diesen Bereichen. Und dann entwickelt sich ein Kapitalmarkt dementsprechend. Bisher wird ja das Geld, das in der Rente einbezahlt wird, unmittelbar wieder ausbezahlt. Wenn das dann im Kapitalmarkt angelegt wird, ist es einfacher, diese Kapitalmärkte zu entwickeln.
Das heißt, Deutschland ist nicht verloren, sagen Sie?
Nein. Also Deutschland, würde ich sagen, ist ein tolles Land. Und man kann was daraus machen. Man muss jetzt halt nur die Weichenstellung richtig legen.
Was ist aus der Zimmerei Ihres Vaters geworden?
Die Zimmerei führt mein Bruder sehr erfolgreich und er geht auch seine neuen Wege, investiert. Aber es ist immer noch eine kleine Zimmerei.
Und wenn die zwei Brüder sich treffen, was für ein Thema haben die beiden? Sie leben jetzt in sehr unterschiedlichen Welten.
Ja, wir treffen uns mindestens, ich bin so 4-5 Mal im Jahr in Deutschland und wir treffen uns jedes Mal. Und wir reden auch über die wirtschaftliche Lage. Aber ich bekomme auch den Eindruck, wie die Zimmerei läuft. Und er sagt man auch, wir reden dann auch. Und das ist auch für mich sehr wichtige Information, weil er auch ein Gefühl dafür hat. Und na klar ist die Zimmerei auch von der örtlichen Automobilindustrie abhängig. Wenn die gut läuft, dann werden die Leute auch Häuser bauen oder das Dach umdecken und so weiter. Und dann läuft es dann auch besser für die Zimmerei. Und von daher ist, wie die Industrie läuft oder die Autoindustrie läuft, hat das riesige Auswirkungen auch auf die Kleinstunternehmen.
Aber der Satz, den wir als Kinder gelernt haben mit dem Handwerk und dem goldenen Boden, der scheint mir, wenn ich sehe, wie knapp Handwerker sind, auch wie teuer Handwerker sind, scheint der Satz wahr zu sein, oder?
Es ist wahr und es ist auch hinsichtlich der künstlichen Intelligenz, ist wahrscheinlich sind es die Letzten, die ersetzt werden durch künstliche Intelligenz.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche in Princeton und aber auch in der Zimmerei alles erdenklich Gute.
Ich sage euch herzlichen Dank und für das Gespräch und freue mich auf nächstes Treffen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da schaut man heute Morgen nach Nahost, wo der Trumpsche Friedensplan verhandelt wird. Der Außenminister ist darum in die Region gereist und Carina Mössbau, unsere Chefreporterin Politik von The Pioneer, ist mit ihm in der Maschine. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Carina, du bist mit dem Außenminister Johann Wadephul auf einer Reise nach Katar, dann geht's nach Kuwait, Israel und Ägypten unterwegs. Was genau ist eigentlich der Grund dieser Reise?
Also in Katar hat der Minister seinen Amtskollegen, der gleichzeitig auch Premier des Golfemirats ist, getroffen. Und Katar gilt ja als der zentrale Vermittler zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Und entsprechend wollte Wadephul eben jetzt hier in Katar mal mit Vertretern der Regierung über einzelne Punkte von Trumps Friedensplan sprechen. Wie zum Beispiel, dass die Hamas eben ja die Geiseln unverzüglich freilassen soll, wie sie jetzt eigentlich angekündigt hat. Denn Fakt ist, dass seit Trumps Vorstoß eben seinem 20-Punkte-Plan für Nahost vor einer Woche wieder richtig Bewegung in Sachen Friedenslösung zwischen Israel und Gaza drin ist. Und heute wird es in Ägypten sogar Vermittlungsgespräche mit Vertretern Israels und der Hamas geben. Dennoch hat Wadephul schon vorab gemahnt, dass man eben einen langen Atem brauche und nicht zu schnell mit einem Frieden rechnen sollte.
Und was, Carina, macht unser Außenminister in Israel? Das ist ja offenbar spontan in das Reiseprogramm eingeschoben worden.
Also in der Tat, Gabor, du sagst das. Israel war nicht von Anfang an eingeplant. Dennoch hat sich das nun am ersten Tag der Reise ergeben, dass wir eben weiterfliegen werden nach Israel. Und dort wird der Minister ebenfalls Gespräche mit seinem Amtskollegen führen, natürlich auch zu Trumps Friedensplan. Und grundsätzlich gilt, dass Deutschland ja immer besonders auch die israelische Perspektive im Blick haben muss. Und daher will Wadephul gerade eben in dieser kritischen Phase der Friedensverhandlungen mit seinem Stopp in Israel eben auch ein Zeichen setzen.
Carina, vielen Dank für deine Eindrücke und weiterhin eine gute Reise.
Danke, Gabor, liebe Grüße.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist der Bitcoin in aller Munde. Wer kann uns da besser informieren als meine Kollegin vor Ort, Anne Schwedt? Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Was bedeutet bitteschön der Bitcoin-Höhenflug?
Guten Morgen, Gabor. Ja, Bitcoin hat am Wochenende ein neues Allzeithoch hingelegt. Und zwar ist der Kurs erstmals über die Marke von $125.000 gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 30% seit Jahresbeginn. Dahinter steckt vor allem die wachsende Nachfrage institutioneller Anleger, die in neue Bitcoin-ETFs investieren, aber auch die Suche nach Alternativen, während der Dollar schwächelt und viele Investoren einfach Inflationsschutz suchen. Auslöser für den jüngsten Run ist auch die Unsicherheit rund um den US-Shutdown. Viele schichten ihr Geld jetzt in Bitcoin als digitales Gold um. Beim Shutdown zeichnet sich nämlich nach wie vor kein Ende ab und das bedeutet, dass wir diese Woche auch keine neuen Wirtschaftsdaten bekommen. Die Anleger werden deshalb vor allem ganz genau hinhören, was Notenbankchef Jerome Powell diese Woche zu sagen hat. Der spricht nämlich auf einer Notenbankkonferenz und spannend wird die Frage, inwieweit die Notenbank ohne neue Wirtschaftsdaten weitere Zinsentscheide treffen wird. Außerdem geht diese Woche der Countdown für die neue Berichtssaison los mit den ersten Zahlen von Delta Airlines und Pepsi. Auch die geben doch einen recht guten Eindruck von der Wirtschaft und müssen jetzt vorerst als Alternative zu den echten Konjunkturdaten herhalten. Also insgesamt auch wieder eine sehr spannende Woche, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Filmklassiker Spartacus von Stanley Kubrick gedreht wurde. Damals war Stanley Kubrick noch ein sehr unbekannter Regisseur. Und deshalb sollte auch eigentlich ein anderer Regisseur diesen Monumentalschinken, dieses große historische Epos verantworten. Aber Kirk Douglas, der Produzent und Hauptdarsteller zugleich war, kam mit diesem anderen Regisseur nicht klar und deshalb heuerte er den damals noch unbekannten Stanley Kubrick an. Zum Glück, denn er machte aus diesem Projekt eines der legendärsten historischen Abenteuerdramen der Filmgeschichte. Spartacus erzählt die Geschichte eines Sklaven und Gladiators, der den Mut hat, das damals Undenkbare zu wagen, nämlich die Befreiung. Der Held, der Sklave Spartacus, gespielt von Kirk Douglas, führt einen gewaltigen Aufstand an gegen das Römische Reich.
Sie sollen zu der Einsicht kommen, dass alle, die atmen, den gleichen Wert haben. Und dass die, die den Stiefel auf die Kehle der Freiheitsliebenden setzen wollen, fallen werden unter dem Schrei der Freiheit.
Anfangs wächst seine Bewegung rasant. Die Sklaven feiern tatsächlich militärische Erfolge. Doch bald wendet sich das Blatt. Spartacus und seine Armee werden von den römischen Legionen unter Führung von Crassus besiegt. Der empfiehlt den Rebellen, ihren Anführer auszuliefern. Und zwar lebend, sonst würden alle gekreuzigt. Doch keiner verrät Spartacus. Stattdessen stehen die Männer einer nach dem anderen auf und rufen:
Ich bin Spartacus!
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 Eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte, die für Solidarität, für Mut und den Geist der Freiheit steht. Bis heute. Und an diesem Tag, im Jahr 1960, feierte der Film seine Weltpremiere, wo in New York natürlich. Er wurde zum damals umsatzreichsten Projekt der Universal Studios. 14 Millionen Dollar spielte er ein. Heute zum Schmunzeln, damals ein Rekord. Aber die Botschaft dieses Spartacus-Films, die bleibt: kämpfen, aufstehen, kämpfen, lift me up, Rihanna. Ich wünsche Ihnen einen kämpferischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Keep me in the strength of your